Lust kaufen. Das Stichwort.
Der Edelsteingarten.
Grüner Daumen, leicht gemacht.
Die Menschen, denen ich von meinem Plan erzählte, einen Edelsteingarten anzulegen, reagierten recht unterschiedlich. Die einen hielten mich offenbar für komplett übergeschnappt und wechselten schnell das Thema. Andere schauten mich wegen der angeblichen Schwierigkeit des Projekts bewundernd von der Seite an und fragten, wo ich denn die Steine dafür herbekommen wollte. Dabei ist alles so einfach und vor allem, es funktioniert, wie ich jetzt im Spätsommer feststellen konnte. Im Übrigen stammt ja die Idee vom Edelsteingarten gar nicht von mir, sondern von Monty Don, dem Gartenguru Großbritanniens, der für die BBC seit Jahrzehnten jeden Freitagabend pünktlich 20.15 Uhr die gartenverrückten Briten an den Fernseher holt. Und um Steine geht's im Edelsteingarten auch nicht, sondern um die Farben, die Edelsteine haben können. Das kann ich auch, dachte ich, und lud mir erst einmal eine Tabelle mit den Edelsteinfarben auf meinen Laptop, bevor ich dann im zeitigen Frühjahr zur Pflanzenauswahl schritt. Denn eines faszinierte mich an so einem Edelsteingarten: die dort angesiedelten Pflanzen kommen spät zur Blüte und blühen dafür bis zum ersten Frost. Sie sind also genau das Futter, was Biene und Co. ab August so schmerzlich in unseren Gärten vermissen.
Vergiss es,
dass im ersten Anlauf alles perfekt wird. Wer diesen Anspruch hat, kann seinen Garten sowieso vergessen, denn eines lehrt er uns täglich: Geduld macht den Gärtner. Und das gilt natürlich auch für den Edelsteingarten. Zum einen, weil Monty Dons Edelsteingarten für mich sowieso unerreichbar ist. Denn der kann sich links und rechts entlang eines geschätzt 15 Meter langen Gartenwegs entfalten. Auf locker jeweils mindestens 3 bis 4 Meter breiten Beeten. Was überhaupt nur möglich ist, weil Monty Dons gesamter Garten eher die Ausmaße einer agrarwirtschaftlichen Fläche hat, als die eines stinknormalen Gartens. In unserem Garten kommen wir gerade mal auf knappe 7 Meter Weg, der noch dazu, typischer Anfängerfehler von mir, vor über 20 Jahren viel zu schmal angelegt wurde, was sich in Sachen Edelsteingarten sehr bald als Problem erweisen sollte, aber dazu später. Unerreichbar ist Monty Dons englischer Gartentraum auch noch aus einem anderen Grund. Echte Winter gibt es sowieso keine auf der Insel, dafür aber Regen mehr als genug. In seinem Edelsteingarten könnte Monty Don die afrikanische Schönlilie, also der blaublühende Agapanthus, genauso im Boden lassen wie seine mexikanischen Sonnenblumen, das indische Blumenrohr oder eben seine Dahlien, was wir in unseren Regionen nun einmal nicht können. Also entschied ich mich, die Farbenpracht in großen und kleinen Kübeln entlang des Weges anzupflanzen. Was Supergärtner Monty übrigens erstaunlicherweise auch tut. Warum auch immer.
Einfach mal probieren.
Mein erster Schritt bei der Pflanzenauswahl waren ungefüllte Dahliensorten. Natürlich, weil die, anders als gefüllte Sorten, wichtige Futterquelle für Insekten sind und natürlich vorwiegend in leuchtenden Rottönen. Dazwischen ab und zu eine zitronengelbe Sorte, alle mit rötlich-dunklem Laub, was zwischen grünlaubigen Stauden sehr apart wirkt. Für das notwendige Orange sollten mexikanische Sonnenblumen, lateinisch Titonia, sorgen. Bei Monty Don hatte ich das erste Mal von dieser sonnenliebenden und genügsamen Pflanze gelesen, natürlich nicht winterhart und bei uns, wenn überhaupt, nur als Samen zu bekommen. Bei der Anzucht der sauteuren Samen gab es ein paar Ausfälle, doch die Überlebenden blühen derzeit brav und reichlich, sodass ich im nächsten Frühjahr wieder Samen haben werde. Ein weiterer sicherer Lieferant für leuchtende Edelsteinfarben ist das indische Blumenrohr. Momentan streiten sich die Fachleute noch darüber, ob die Blüten der exotischen Kanna auch unseren einheimischen Bienen und Faltern was zu bieten haben. Schließlich wird Kanna in ihrer Heimat von Kolibris bestäubt. Deshalb und auch aus Platzgründen habe ich mich vorerst gegen das Blumenrohr entschieden und lieber Kapuzinerkresse ausgesät, die es in vielen roten und orangen Varianten gibt. Zwischen den Kübeln hat sich, ohne um Erlaubnis zu bitten, die große Nachtkerze breit gemacht. Und ich habe sie gelassen, da die 2 Meter hohen Blütenstände eine prima Insektenweide sind und das Zitronengelb der Blüten durchaus auch als Edelsteinfarbe durchgehen kann.
Kaum zu glauben.
Ist, dass die mazedonische Witwenblume Gnauzia macedonica im Gartenmarkt mehr als 5 Euro kostet und man trotzdem nicht sicher sein kann, dass sie dann auch noch in der nächsten Saison im Garten wiederzufinden ist. Zumindest nicht an dem Ort, wo ich sie gepflanzt hatte. Denn die Witwenblume ist eine Staude, die sich ihren Wildblumenstatus erhalten hat und nicht nur gut winterhart, robust und dazu noch langlebig und mehrjährig ist, sondern einfach mal durch den Garten wandert. Dort, wo es ihr gefällt, siedelt sie sich wieder an, sodass sie meinen Edelsteingarten mit ihrer sehr intensiven, dunkel-rubinroten Blütenfarbe angenehm bereichert.
Hättest du es gewusst?
Dass ungefüllte Dahliensorten zwar nur maximal 90 cm hoch werden, jedoch durchaus auch einen Meter in der Breite beanspruchen? Und dass üppig wuchernde Witwenblumen und das wilde Durcheinander der Blütenrispen von Nachtkerze und Co. im Laufe des Sommers immer umfangreicher werden? Und dass sie alle zusammen den mit 60 cm Breite ohnehin zu schmal angelegten Gartenweg irgendwann fast unpassierbar machen? Ebenfalls nicht bewusst war mir, dass Dahlien ziemliche Dieven sind. Okay, dass sie bis zu zweimal täglich Wasser und alle zwei Wochen Dünger im Kübel brauchen, ist einzusehen. Doch du sollst keine Pflanze neben mir haben, sagte die Dahlie und machte sich im Kübel breit. Wie ernst es die Mexikanerinnen damit meinen, wusste ich erst, als ich 3 Agapanthus-Rhizome in 3 Kübel pflanzte, in denen auch je eine Dahlienknolle wohnte. Ihr wisst schon, Lapislazuli, blauer Kontrast der schönen Lilienblüten zum Rot der Dahlien. So war jedenfalls der Plan. Immerhin haben 2 der afrikanischen Schönlilien überlebt, wenn auch mit kleinen Blättern und ohne jemals zur Blüte zu kommen. Gleiches ist übrigens auch mit meinen Titonia-Überlebenden passiert. Sie mickerten im Dahlienkübel vor sich hin. Die habe ich kurz entschlossen gleich in einen eigenen Pflanztopf gesetzt, wo man ihnen dann beim Wachsen förmlich zuschauen konnte.
Zu guter Letzt.
Der Versuch hat bewiesen, Edelsteingarten funktioniert und belebt nicht nur den Spätsommergarten mit feurigen Farben, sondern überbrückt auch für Biene und Co. die nahrungsarmen Zeiten bis zum Spätherbst. Für das nächste Jahr nehme ich mir vor, von der Pflanzung an jedes Element des Edelsteingartens sorgsam mit Pflanzenstützen zu versorgen und eventuellen Wildwuchs von vornherein zu bändigen. Ach ja, und ich werde wohl ausprobieren, was Monty Don, der alte Gartenstreber, schon immer macht. Nach dem ersten Frost, wenn die Dahlien aus den Kübeln genommen werden, bepflanzt er die Kübel mit leuchtend rot und orange blühenden Tulpen, die dann im Frühjahr den Edelsteingarten eröffnen werden.